Wer von euch kennt Unboxing-Videos? Ja, macht nichts. Die jüngere Generation darf es euch erklären. Unboxing-Videos. Auspack-Videos. Ja, da gibt es Menschen, die haben nichts Besseres zu tun, als sich Artikel zu bestellen oder am besten kostenlos schicken zu lassen, die dann vor einer Kamera auszupacken und die Videos auf YouTube zu stellen. Es gibt andere Menschen, die schauen sich das freiwillig an. Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden, aber im Kern geht es darum, quasi eine neue Sache auszupacken und so das erste Mal zu testen. Und für mich bleiben diese Unboxing-Videos immer so ein bisschen unbefriedigend, vermutlich, weil ich mir, wenn überhaupt mal irgendwo ein Video von Werkzeugtests anschaue und wenn es dann ein Unboxing-Video ist, jemand packt zum ersten Mal einen Akkuschrauber aus, nimmt den in die Hand und sagt, ja, ist ein Akkuschrauber. Denke ich mir, wow, danke dafür. Mich würde es interessieren, wie der nach 30 Stunden Einsatz noch seinen Dienst tut. Apostelgeschichte 2 ist ein Blick, ist fast wie ein Unboxing-Video. Das ist das erste Mal, dass die Jünger den Heiligen Geist erleben und was er tut. Und ich möchte heute Morgen nicht über Apostelgeschichte 2 predigen, sondern wenn das ein Unboxing-Video wäre, dann möchte ich quasi einen Blick auf das Hersteller-Video werfen. Auf denjenigen, der das neue Produkt vorstellt. Und das tut in dem Fall Johannes. Ich mag Johannes. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich predige ganz gerne mal über ihn. Das liegt daran, dass ich ihn nie verstanden habe und mich dann im Studium an ihm abgearbeitet habe. Bis er irgendwann der Evangelist war, wo ich gesagt habe, ja, den Zugang verstehe ich. Das ist meiner geworden. Und so sperrig er manchmal daherkommt, so rüschig er dann wieder an manchen Stellen ist, wenn er dann blumig Dinge ausführt, so deutlich, wie er uns manchmal direkt mit in die Nähe Gottes nimmt und sagt, so sieht's aber bei Gott aus. So, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Johannes 1, kein Thema, wir gucken einfach mal, wie es im Himmel aussah. Lässt er immer wieder unmittelbare Blicke auf Gott und auf sein Herz zu und das ist das, was mich so an ihm bewegt. Und er ist vielleicht am stärksten der Evangelist, der uns das Herz Gottes nahebringen möchte. Das, was Gott bewegt, auch die Ziele offenlegen möchte. Und das finde ich an Pfingsten zentral. Pfingsten ist doch eigentlich ein Riesenfest, oder? Aber es wird so gar nicht gefeiert. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Leute Pfingsten nicht verstehen. Weihnachten ist einfach, oder? Da wird einer geboren. Aber wenn ich nicht mehr verstanden habe, das habe ich verstanden. Weihnachten ist ein Geburtstag, ist okay. Karfreitag, da stirbt einer. Das feiern wir besser nicht, dafür essen wir keinen Fisch, weil irgendwer mal gesagt hat, das gehört sich so. Kann ich mir auch merken. Okay, also Karfreitag nicht feiern, Fisch essen ist okay. Ostern, da ist einer auferstanden. Das verstehe ich nicht, aber cool finde ich es trotzdem. Kann ich auch feiern. Außerdem ist da Frühling und der Osterhase bringt Dinge und so, das ist super. Aber Pfingsten, da kommt das heilige Gespenst, hä? Was für ein Ding? Dabei ist Pfingsten eigentlich so einfach. Wir feiern, dass Gott da ist. Wir feiern, dass Gott da ist. Dass er mit seiner Kraft in unser Leben kommt und wir lebendig werden, dass er in dir wohnt. Gottes Anschrift seit Pfingsten mindestens, dein Herz. Und wenn das Neue Testament vom Heiligen Geist spricht, dann meint es nichts anderes, als dass Gott in uns ist und in uns am Werk ist. Und das Interessante ist, wir brauchen ihn. Wir wissen es nicht unbedingt, aber wir brauchen ihn. Wir als Menschen brauchen ihn in irgendeiner Form sowieso. Bewusst oder unbewusst. Wo ist denn die erste Begegnung der Menschen mit dem Heiligen Geist festgehalten? Es ist nicht Apostelgeschichte 2. Mose. Mose ist in gute Richtung, ja? Mose ist richtig. Kriegt es irgendwer noch näher eingegrenzt. Ja. Weiter zurück, ja? Ja, noch ein Stückchen weiter zurück. Ruhig noch weiter an den Anfang. Ja, in der Schöpfungsgeschichte schon. Irre, oder? Ja, ich möchte genau dazwischen. Weil das ist nämlich noch nicht die erste Begegnung mit den Menschen. Das ist die erste Erwähnung des Geistes quasi. Also da taucht das erste Mal auf, ist richtig. Das erste Mal schwebt der Geist über den Wassern. Da taucht das allererste Mal auf. Das ist ziemlich am Anfang, ne? Und Gott spricht und Johannes rollt das Ganze dann wieder auf und sagt, das Wort, das Sprechen Gottes ist der Sohn. Am Anfang war das Wort und so weiter. Also da sind die schon alle präsent irgendwie. Da haben wir schon die ganze Dreieinigkeit in der Schöpfung. Und dann kommt dieser Moment in 1. Mose 2, Vers 7. Schöpfung. Da bildete der Herr, also wir reden vom Vater, Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So übersetzt die Elberfelder, ein kleines bisschen hölzern, was in der Schöpfung passiert. Ich habe mir noch eine kleine Erkältung bewahrt. Das ist selten in den Tagen geworden, wo man immer davon ausgehen muss, dass es Corona ist. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihm in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also um es euch kurz einmal ins Hebräische zu entführen, einmal müsst ihr jetzt mitmachen. Der Mensch ist Adama. Adama ist Mutterboden, also Dreck. Und die Stelle spielt ganz bewusst mit den Worten. Der Kerl heißt, ihr wisst's, Adam, der erste Mensch. Das ist ein Anklang auf, übrigens, du bist aus Dreck gemacht. Das steckt in seinem Namen drin. Also wenn wir den Dreckskerl nennen, sind wir ziemlich nah dran. Ist aber nicht abwertend gemeint, sondern geht im Prinzip auf seinen Ursprung zurück. Der Mensch ist Dreck. Das verwundert uns nicht weiter, wenn wir sehen, dass ein Körper, den wir in die Erde legen, wieder verrottet. Von Erde bist du genommen und zur Erde sollst du zurückgehen. Und dann kommt eine zweite Komponente dazu. Gott begeistert den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mensch wird eine lebendige Seele. Also vom Anfang an ist im Menschen etwas, das buchstäblich und im wahrsten Sinne des Wortes begeistert von Gott ist. Später, viel später, nennen wir dieses Ding Seele. Der Begriff ist aber im Hebräischen zu dieser Zeit überhaupt nicht angelegt. Deshalb umschreibt die Stelle das auch so. Also es ist einfach eine andere Bildwelt. So, wir können jetzt natürlich ganz platt sagen, da ist Seele gemeint, damit ist wahrscheinlich auch Seele gemeint. So, aber der Begriff ist da noch nicht angelegt. Angelegt ist der Gedanke, Gott bläst dem Mensch Leben ein, er haucht dem Mensch Leben ein und der Mensch wird begeistert. Gott gibt sein Ja dazu. Es ist kein Leben denkbar, ohne dass Gott sein Ja dazu gibt. Und nicht nur das, wenn Gott uns Leben einhaucht, beginnt das Leben mit einem Kuss. Mit einer Mund-zu-Mund-Einhauchung Gottes. Und zwar jedes Leben. Auch das der Pharisäer, die Jesus später kritisieren. Auch das der Menschen, die sagen, ich war auf dem Mond, ich habe Gott nicht gesehen. Auch das seiner Kritiker. Jedes Leben beginnt mit einer Mund-zu-Mund-Einhauchung Gottes. Und wenn ich jetzt noch ein klein wenig lyrischer werden möchte, entschuldigt an der Stelle, ist es nötig. Der erste Schrei nach der Geburt ist der erste Lobpreis eines Menschen seinem Schöpfer gegenüber. Er kann gar nicht anders. Wenn sich die Lungen das erste Mal mit Luft füllen, kann er gar nicht anders, als seinen Schöpfer zu loben. Aber er vergisst es. Der Mensch vergisst so schnell. Ich war damals ziemlich klein, ich kann mich deshalb nicht mehr daran erinnern. Und ich fürchte, es geht den meisten Menschen so. Klammer auf, es ist ein wunderbarer Moment, wenn man den miterleben darf. Aber es ändert nichts daran. Dein Leben würde nicht existieren, wenn Gott dir keine Seele eingehaucht hätte. Der Mensch, Adama, Dreck und eine unvergängliche Seele, die Gott ihm gibt. Begeisterung. So ist der Mensch angelegt. So ist der Mensch angelegt. Und der Mensch, so übersetzt die Elberfelder weiter, wird eine lebendige Seele. Da ist nicht mehr die Rede von Mutterboden, sondern da ist als Zentrales, als das, was der Mensch ist und wird, was ihn ausmacht, ist das Leben, ist dieses unvergängliche Leben, das, was Gott einhaucht. Lobe den Herrn, meine Seele, übersetzt Luther. Und ihr kennt den Psalm alle. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und es ist dasselbe Wort. Wir könnten übersetzen, lobe den Herrn, meine Kehle, oder wir könnten übersetzen, lobe den Herrn, meine Seele. Es ist dasselbe Wort im Hebräischen. Also wenn wir uns fragen müssten, wo sitzt eigentlich die Seele im Körper? Ja, ich weiß, da gibt es ganz viele, auch wissenschaftlich, diese Sachen, mit denen wir wiegen mal den Körper, gucken, ob er leichter geworden ist nach dem Tod. Wie viel wiegt eigentlich eine Seele und so weiter und so fort? Sitzt die Seele im Herz? Sitzt sie im Kopf? Sitzt der Gedanken, was weiß ich? Wenn wir das Hebräische fragen müssten und dürften, würde die Seele, glaube ich, in der Kehle sitzen. Da, wo wir durchatmen. Da, wo wir Gott loben. Da, wo wir ihm antworten auf seine Angesprochenheit. Und jeder Atemzug ist wie eine kleine Erinnerung an diesen Moment. Wir können gar nicht anders. Selbst wenn wir mit Gott nichts zu tun haben wollen, können wir nicht anders, als mit jedem Atemzug uns ein kleines bisschen daran erinnern zu lassen, dass er uns zu einer lebendigen Kehle gemacht hat. Wenn du nicht atmest, stirbst du. Und wenn Gott dir kein Leben einhaucht, bist du tot. Und wenn deine Seele den Körper verlässt und sie ist auf ewiges Leben ausgelegt, Klammer auf, eine oder andere Richtung, dann wird dein Körper wieder zu Dreck. Selbst die größten Leugner Gottes sind von seinem Geist abhängig. Wie genial hat sich Gott das ausgedacht. So viele Menschen, die so oft atmen und mit jedem Atemzug eigentlich an das erinnern, was sie ausmacht, dass sie Geschöpfe sind, weil ein Schöpfer sie gewollt, liebevoll gemacht und ins Leben geküsst hat. Nur, dass wir das gar nicht mehr wissen. Gar nicht mehr wissen, welches Wunder und welche Liebe das eigentlich möglich gemacht hat. Und wenn wir Gott aus voller Kehle loben, dann loben wir ihn aus voller Seele, zumindest in der hebräischen Sprache. Neues Leben. Neues Leben ist das, was uns an Pfingsten begegnet. Und da möchte ich euch jetzt in Johannes 20 mit hineinnehmen und in die Pfingsterzählung, die uns da begegnet. Johannes 20 ab Vers 19. Jesus trifft auf die Jünger. Es ist nach Ostern. Es ist eine der Erscheinungen des Auferstandenen. Es war am ersten Abend eines jenen Wochentages. Die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und er sagte zu ihnen: Frieden mit euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Heiligen Geist sollt ihr empfangen. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. Johannes berichtet uns etwas anders über Pfingsten. Wer hat den Text als Pfingsttext auf dem Schirm? Er ist auch nicht mein zentraler. Es ist ganz einfach, Apostelgeschichte 2 ist Pfingsten. So, aber es gibt hier noch eine andere Erzählung, die einen anderen Blick drauf öffnet, den Blick des Senders. Und der Schwerpunkt liegt hier weniger auf dem Kommen des Heiligen Geistes und auf dem, was danach passiert, sondern auf dem Sender und auf dem, was damit beabsichtigt ist. Und es beginnt mit einem verborgenen Hinweis. Hier wird etwas Neues geschaffen. Neu beseelt, neu begeistert im wahrsten Sinne des Wortes. Und Johannes verbindet die Gabe des Heiligen Geistes mit der Zusage des Friedens Gottes, mit der Sendung in die Welt und mit der Vollmacht, Sünden zu vergeben. Aber wir sind jetzt 7 Wochen in dieser Predigtserie unterwegs. Und wir haben hingeschaut, wie Jesus seine Berufung lebt, wie er seinen Dienst versteht, wie er seine Jünger anleitet. Wir haben beim Kreuz und bei Karfreitag begonnen und wir enden heute an Pfingsten. Mit Gott, der durch seinen Heiligen Geist in dir lebt und wirkt. Frieden. Mein erster Punkt ist Frieden. Und der zieht sich auch durch die letzten Wochen, ihr merkt's. Mit großem Unfrieden bei den Jüngern hat diese Reise begonnen. Es könnte ihnen ja an den Kragen gehen. Guck mal, sie verstecken sich immer noch. Wir hatten mehrere Texte die letzten Wochen, wo die Jünger ganz gut darin waren, sich zu verstecken. Sie tun es immer noch. Jesus lässt sich durch die verschlossenen Türen nicht aufhalten. Er geht ihnen nach, er findet sie und er spricht ihnen hier 2-mal seinen Frieden zu. In so einer kurzen Passage, 2-mal gleich. Egal wie klein oder bedroht ihre Welt gerade zu sein scheint, weil die hocken in einem Obergemach. Egal wie klein ihre Welt gerade zu sein scheint, Gott sagt ihnen seinen Frieden zu. Gott sagt euch seinen Frieden zu, sagt uns seinen Frieden zu. Und wenn wir es hören, wenn wir uns auf diese Zusage des Friedens einlassen, dann glaube ich, kann dasselbe passieren, was mit den Jüngern passieren darf. Wir können uns von unserer Angst abwenden und begeistert werden. Dir ist vergeben, du bist geliebt, ich lasse dich nicht allein. Nichts und niemand kann dich trennen von meiner Liebe. Das ist Frieden Gottes. Nicht Waffenstillstand, sondern du darfst in mir ruhen. Sendung. Jesus erweist sich hier als Neuschöpfer. Er tut, was der Vater bei der Schaffung jedes Menschen tut. Er haucht seinen Geist ein. Und es ist ja kein Zufall, dass das hier passiert. Es ist ja ganz, ganz, ganz bewusst so. Johannes macht hier diese Tür nochmal auf. Zu 1. Mose 2, Vers 7. Und sagt: Wisst ihr noch, wie euer Leben begonnen hat? Mit einem Kuss Gottes, mit einer Geisteinhauchung. So fängt euer neues Leben an. Genau so fängt neues Leben an. Nichts Geringeres passiert hier. nichts Geringeres. Sein Geist sagt zu deinem Geist. Es gibt eine Menge Diskussionen darüber, wann der Geist Gottes wie über welchen Christen kommt. Vor der Taufe, nach der Taufe, in der Extrataufe. Früher, später, gar nicht. Erstmal sehen wir hier eines ganz grundsätzlich. Nämlich, dass Leben ein Schöpfungsakt ist, der den Geist benötigt. Ganz zum ersten Mal schon in Genesis 2,7, in 1. Mose 2,7, da schon, da ist der Geist mit dabei. Das soll nicht heißen, dass alle Menschen ab 1. Mose 2, Vers 7 den Heiligen Geist in sich tragen, im Sinne von, ja klar, kenne ich, mache ich, bin ich immer mit unterwegs. Das ist so eine verlorene Sohn-Thematik. Aber wenn der Geist nicht in deinem Leben irgendwo schon aktiv wäre, wenn er dich nicht kennen würde, wenn Gott dich nicht ins Leben geküsst hätte, gäbe es dich nicht. Die erste Berührung mit dem Heiligen Geist war zwangsläufig bei deiner Geburt. Und neues Leben ist genauso ein Schöpfungsakt. Wir können nicht aus uns neu leben. Keine Chance. Wir können uns auch nicht entscheiden, jetzt neu zu leben. Können wir auch nicht. Wir können uns für Gott entscheiden. Wir nennen das Bekehrung. Aber wir brauchen ein Angehauchtsein Gottes. Die Gabe seines Geistes dafür. Und in der Bekehrung betonen wir die Entscheidung. Wir betonen diese Entscheidung. Wir machen sie fest. Aber es ist überhaupt keine Entscheidung, die meine Seele aus sich getroffen haben könnte. Ich kann das nicht. Ich kann auch nicht mich selbst aus Erdboden zum Mensch machen. Kann ich nicht. Ich brauche den Geist Gottes dafür. Er ist bereits in einem Menschen aktiv. Ein Ja zu Jesus, ein Ja zu seiner Vergebung, ein Ja dazu, dass er mein Herr und König ist. Das ist der Geburtsschrei eines Christen. Und der Geburtsschrei kommt kurz nach der Geisteinhauchung. Da ist der erste Atemzug bereits getan. Herzlichen Glückwunsch, das Kind lebt. Und der Geist Gottes wird hier nicht eingehaucht, ohne dass Jesus direkt auf den Auftrag verweist. So als wollte er sagen, der Geist Gottes ist aber kein Selbstzweck. Es geht nie darum, dass du jetzt ins Leben geküsst dein Leben für dich alleine führst. Er ist nie nur für dich. Sondern das, was du empfängst, sollst du teilen. Es soll andere begeistern dürfen. Es soll durch dich und an dir sichtbar werden. Vielleicht in den Gesprächen, die du führst. Vielleicht in der Art, wie es von dir ausstrahlen darf. Vielleicht indem geflohene Menschen ein neues Zuhause finden. Vielleicht indem jemand in dir den Gegenüber findet, den er braucht. Oder indem jemand oder etwas heil werden darf. Oder indem du aus ganzer Seele Kehle bekennen und loben kannst. All das ist kein Selbstzweck und darf auch nie zu einem Selbstzweck verkommen. Sondern es ist eine Begeisterung für unsere Sendung, für deine Sendung. Vollmacht. Also, Frieden, Sendung, Vollmacht. Jesus gibt seinen Jüngern an dieser Stelle die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das ist extrem schwierig für unsere Ohren, oder? Vor allem dann, wenn er uns darauf hinweist, dass wir die Sünden einer anderen Person auch behalten können. Wow. Es stellt uns vor eine große Verantwortung. Klammer auf, da gab es mal eine Kirche, die hat vor vielen hundert Jahren gesagt, wir haben da die Schlüssel. Wir haben die Gewalt, Sünden zu vergeben oder es nicht zu tun. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Vers in der Bibel steht. Dass er irgendwo mal missbraucht worden ist, heißt nicht, dass dieser Vers nicht richtig ist. Jesus gibt seinen Jüngern die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das stellt uns vor eine große Verantwortung und ich möchte da noch mal genau hinsehen. Sündenvergebung durch einen Menschen, wir sehen es quer durchs Neue Testament, war ein Riesenskandal. Sündenvergebung ist etwas, das ist Gott vorbehalten. Wer sollte das sonst tun? Und Jesus eckt genau an dieser Ecke mehrfach an. Er vergibt Sünden und dann heilt er. Und das, obwohl in der Umwelt ja irgendwo klar war, dieser Mensch ist bestimmt krank, weil er oder weil andere gesündigt haben. Und da sind wir schon wieder bei dieser Diskussion. Sag mal, Jesus, warum ist denn der Karl krank? Wer hat denn jetzt hier gesündigt in seiner Familie? War er es oder waren es seine Eltern? Einer muss es ja gewesen sein. Komm schon raus damit. Nein, sondern damit die Größe Gottes an ihm sichtbar wird. Hey, was ist denn das für eine Antwort, Jesus? Da muss doch ein Zusammenhang da sein. Wir müssen diesen Menschen doch irgendwo auf seiner Schuld fixieren können. Kein Mensch darf das. Menschen dürfen nicht vor Gott in ihrem sündigen Sein oder Tun und in ihrem Leidensschicksal fixiert werden. Wir dürfen einen Menschen nicht darauf festnageln und sagen, aber so sündig wie du bist, Gott kann dir nicht vergeben. Und es geschieht ganz viel. Ich glaube auch, dass es Menschen selbst tun. Sich selbst darauf fixieren und sagen, aber mit dem Fehler, den ich da gemacht habe, das kann mir Gott nicht vergeben. Keine Möglichkeit. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Alles, aber nicht das. Das ist halt so, finde ich ab damit. Und das funktioniert ja vorwärts wie rückwärts. Der ist krank, weil. Der ist Sünder, da würde es mich nicht wundern, wenn der krank würde. Der ist so ein fieser Sünder, der kommt da nicht raus. Oder der ist so krank, da muss irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen sein. Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Und Jesus lebt das und das gilt bis heute. Und das ist der Grund, warum er es an dieser Stelle erwähnt. Weil es eben kein Randthema der Theologie ist. Die Sache mit der Sündenvergebung. Sondern ein ganz zentrales. Ja, wir nehmen das Böse wahr. Und das Böse hat etwas mit Menschen und ihren Taten zu tun. Wir können das nicht immer von Menschen abtrennen. Wir können auch nicht immer sagen, da hat dich nur irgendwas geritten. Aber du bist ganz okay. Wir müssen damit rechnen, dass wir als Menschen, dass ich als Mensch Fehler mache und dass Gott mich auf meinen Fehlern verhaften wird. So, das ist Sünde. Deshalb weiß ich schon, warum ich mich damit nicht vor den Vater traue. Aber wir können Menschen helfen, mit Jesus ihre Fesseln abzulegen und sich nicht mehr über ihre Sünden zu definieren. Ihnen zuzusprechen, dass sie durchs Kreuz hindurch, nicht am Kreuz vorbei, dass sie durchs Kreuz hindurch Befreite und Geliebte sein können und dürfen. Und das ist der Punkt an der Stelle. Deshalb ist uns diese Vollmacht gegeben. Gott in uns und die Vergebung durchs Kreuz. Das ist der Schlüssel. Kein anderer. Keine billige Gnade, kein, naja, passt schon, sehen wir nicht so genau hin oder so. Und deshalb hier auch dieses Doppelbild. Sünden vergeben oder Sünden behalten. Ja, klar ist auch, da wo ein Mensch bewusst in sündigem Verhalten verharrt, da können und sollen wir in diesen Punkt keine Vergebung reinsprechen. Das geht nicht. Wir können nicht sagen, das ist schon okay. Das klingt jetzt hart, aber wir können und dürfen das Böse auch nicht unter den Teppich kehren. Und es ist ein verflixt schmaler Grat. Das Böse braucht eine bewusste Entscheidung und es braucht auch eine bewusste Abkehr. Das ist auch zum Leben finden. Nicht sagen, ich lasse dich da, wo du bist, das ist schon okay. Sondern der Heilige Geist will zum Leben führen. Und da brauchen wir an dieser Stelle, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zum Gradmesser mache. Dass ich nicht sehr schnell entscheide, was ist okay, was nicht. Könnte man jetzt ganz schnell in so eine Gemeindezucht reinrutschen und sagen, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Den muss ich mal ansprechen, bei dem ist okay. Da ist offensichtlich, da ist verborgen, verborgen ist okay, offensichtlich ist ein Problem. Das ist ein ganz gefährliches Feld. Und hier liegt auch nicht der Schwerpunkt dieses Textes, sondern eher eine Warnung. Auch das ist uns gegeben. Passt auf. Da, wo wir Sünden nicht vergeben, da sind sie auch nicht vergeben. Das ist ein ganz schmaler Grat. Was uns gegeben ist, ist die Möglichkeit, Menschen aus ihrem Gefängnis freizusprechen. Und wenn wir es nicht tun, dann fürchte ich, sind sie es auch nicht. Dann sind sie nicht frei an dieser Stelle. Das ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die wir tragen. Vergebung ist so ein faszinierendes Ding. Wir können nur vergeben, weil uns vergeben wurde. Und wir können Vergebung nur zusprechen, weil Gott in uns. Das ist ein göttliches Vorrecht, Vergebung auszusprechen. Und wir dürfen es in seinem Namen. Wir dürfen das in Anspruch nehmen und wir dürfen es anderen Personen zusprechen. Was für eine Gnade. Wir wollen heute als Gemeinde nach dem Gottesdienst bewusst noch ein paar Altlasten loslassen, damit wir ohne diese weitergehen können und dürfen. Und dazu werden wir nach dem Gottesdienst gemeinsam, Klammer auf, heißt alle, die noch Lust haben, es regnet ein bisschen draußen, alle, die auch sehen wollen, das Ding ist weg, mit mir gemeinsam diese Kiste verbrennen. Und ihr habt die Chance davor nochmal etwas in diese Kiste zu räumen und zu sagen, das soll mit weg. Und ich lade jeden ein, der sagt, ich habe da noch ein Kapitel abzuschließen. Das heißt nirgendwo in der Bibel, Sündenvergebung ist einfach. Oder Dinge loslassen ist einfach. Oder Dinge zurücklassen, sterben lassen ist einfach. Sondern es heißt, es ist uns möglich, es ist uns gegeben. Wir haben die Möglichkeit dazu. Und wir werden auch hier die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen, um weiterzugehen. Aber es ist uns verheißen. Und ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir, dass wir hier Dinge zurücklassen können, wo wir sagen können, ja, das war nicht gut für uns. Und sagen können, ja, jetzt gehen wir vorwärts. Wenn uns der Geist Gottes treibt, wenn wir begeistert, im doppeldeutigen Sinne der deutschen Sprache, wenn wir begeistert leben, dann sind wir bereit zu vergeben. Dann sind wir in der Lage zu vergeben. Weil wir uns als solche sehen und erleben dürfen, denen vergeben worden ist. Und wenn wir es vergessen, dann sagt es der Geist zu unserem Geist. Das ist Fürsprecher. Doch, dir ist vergeben. Doch, du bist ein Kind Gottes. Ja, du bist geliebt. Ja, du darfst nach Hause kommen. Wir leben davon, dass Gott uns immer wieder Menschen über den Weg führt, die uns helfen und uns orientieren. Die uns wieder einnorden, die uns das auch zusprechen. Und das ist ja das Starke daran. Hier heißt es ja nicht, das darfst du für dich nur in Anspruch nehmen, sondern hier heißt es ja auch, das dürfen wir zusprechen. Diese Vergebung. Wir brauchen Menschen, die uns der Himmel geschickt hat. Oder Menschen, die uns der Himmel schickt. Und wir brauchen es, dass wir manchmal zu solchen Menschen werden, die der Himmel schickt. Die der Heilige Geist führt. Wo wir auf andere zutreten dürfen und ihnen ein Wort, ein Bild oder Vergebung zusprechen dürfen. Und der Geist Gottes wird diese Erfahrungen in allen möglichen Richtungen möglich machen. Manchmal erleben wir das ganz bewusst und manchmal vielleicht nicht. Manchmal bekommen wir das vielleicht gar nicht mit, dass der Himmel uns gerade geschickt hat, dass der Geist uns gerade bewegt hat und wir hier sehr bewusst zu seinem Boten gemacht wurden. Und wir bekommen es erst in der Rückperspektive mit, wenn jemand sagt, das war das richtige Wort zur rechten Zeit. Oder ich habe denjenigen gebraucht. Oder wir erfahren es nie. Und ich glaube auch, dass es dafür gute Gründe gibt, dass wir uns vielleicht manchmal einfach etwas weniger religiös aufblustern. Aber wir feiern jetzt an Pfingsten, dass der Geist Gottes lebendig unter uns ist. Und dass er lebt in dir. Nicht nur in Gemeinde oder in Kirche. Nicht nur innerhalb dieser Mauern und nicht nur dann, wenn der Lobpreis gerade aufpeitscht. Sondern in seiner ganzen Schöpfung. Dass neues Leben mit ihm beginnt. Und dein neues Leben mit ihm begonnen hat. Mit seinem Kuss. Mit seiner Einhauchung. Mit seinem Frieden. Mit seiner Sendung. Und mit seiner Vergebung. Amen.